Micro Europa.
Sounds
modern,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung. Mein Name ist Sarah Klemm.
Und ich bin Christine Mesen und wir berichten euch heute über Sommerfestivals 2012. Das heißt, es geht um Künstler, Eventmanager, Festivalbesucher, um die Geschichte und vieles mehr.
When I told you I would try in every way to hold you and love you and kiss you and keep you till my dying day, you just laughed, said you found somebody new, someone to make me forget about you. And now you tell me that your new love isn't true like he should be. You say that you're gonna forget him and you're gonna come back to me. But things have changed. I've got me somebody new. Someone to make me forget about you. I'm telling you that it's too late to say you're sorry. It's too late to say you're mine. I have found myself a new love and I'm gonna make a mine. It's too late. It's too late. Many days I tried to call you, many nights I sat alone. Everyone knew that I loved you, but you had a love of your own. And now that it's gone, you think you can come back to me. I'm not the same fool that I used to be. And you're gonna see that it's too late to say you're sorry. It's too late to say you're mine. I have found myself a new love. I'm gonna make a mine. It's too late. It's too late to say you're mine. When I told you I would try in every way, hold you and kiss you, keep you, baby, till my dying day. But you just laughed, said you found somebody new, someone to make me forget about you. And you tell me that this new love isn't true like it should be. You say that you're gonna forget him and you're gonna come back to me. But things have changed. I've got me somebody new. Someone to make me forget about you. I'm telling you that it's too late to say you're sorry. It's too late to say you're mine. I have found myself a new love. I'm gonna make a mine. It's too late. It's too late to say you're mine. Yeah, it's too late to say you're sorry. It's too late to say you're mine. I have found myself a new love. I'm gonna make a mine. It's too late. It's too late. Say your mind. Yeah.
It's too late von Johnny Rivers, live aus dem Jahr 1967. Sarah, sag mal, warst du dieses Jahr eigentlich auf einem Festival?
Na klar, ich war wie immer auf dem Wrecked Festival in Tübingen.
Ja, erzähl mal, was ist da so los in Tübingen? Lohnt sich's vielleicht auch für mich nächstes Jahr da mal hinzugehen?
Ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ein ganz nettes, kleines Festival in Tübingen, bei dem eben vor allem lokale Bands auftreten. Aber zum Wrecked kommen wir später nochmal ausführlicher. Wie ist es denn bei dir? Warst du schon mal auf einem Festival dieses Jahr?
Dieses Jahr nicht, da hat es mir ehrlich gesagt von Geld her nicht gereicht, aber ich war vor 3 Jahren auch bei Rock im Park und da waren wirklich richtig geile Bands, zum Beispiel Marilyn Manson, Zweiraumwohnung und Billy Talent. das war richtig, richtig cool, auch super Stimmung. Aber das Wetter hat halt einfach nicht mitgemacht und es hat halt einfach geregnet wie ein Ström.
Das kenne ich. Ich erinnere mich noch an das Southside Festival 2010 in Neuhausen ob Eck. Das war auch die reinste Schlammschlacht. Es hat eigentlich die ganze Zeit nur geregnet und irgendwann half auch das beste Regencape nichts mehr.
Ja, aber dieses Jahr muss man ja mal sagen, hatten die Festivalbesucher ja Bombenwetter. Das war ja super und da konnten sich die Rock im Parkgänger echt glücklich schätzen. Ein paar Freunde von mir haben sich extra keine Karten gekauft dieses Jahr, weil es eben die letzten Jahre so schlecht war und haben sich natürlich dann sehr geärgert.
Auf jeden Fall haben Open-Air-Festivals ja mittlerweile eine lange Tradition und sind aus unserer Sommerplanung eigentlich nicht mehr wegzudenken. Aber woher kommt dieser Trend eigentlich und wo fand das erste große Musikfestival statt?
Naja, fast jeder von euch hat bestimmt schon mal was von Woodstock gehört. Das war 1969 und zwei Jahre davor gab es ja schon an der Westküste das berühmte Monterey Pop Festival.
Genau, damals stand Jimi Hendrix auf der Bühne und das war auch der legendäre Auftritt, an den sich der ein oder andere vielleicht noch erinnert, bei dem er seine E-Gitarre mit Feuerzeugbenzin verbrannte.
Begonnen hat es ja alles schon 1954 mit dem Newport Jazz Festival. Newport liegt im US-Bundesstaat Rhode Island und seit den 50er Jahren pilgern dort jedes Jahr Jazz- und Folk-Fans in die Kleinstadt. Mikro-Europa-Reporterin Katharina Schulz zur Geschichte des Newport Festivals.
Am 17. Juli 1954 schrieb die Stadt Newport, Rhode Island, Musikgeschichte. Mit 13.000 Besuchern an zwei Tagen war das First Annual American Jazz Festival, heute bekannt unter dem Namen Newport Jazz Festival, ein durchschlagender Erfolg. Ins Leben gerufen hatte das Festival der Jazzmusiker und Impresario George Wein. Newport gilt als das erste jährlich stattfindende Jazzfestival überhaupt. Bereits das erste Line-Up beeindruckte mit Stars wie Billie Holiday und Ella Fitzgerald. Die beiden Grand Dames des Vocal Jazz gastierten auch in den darauffolgenden Jahren. Billie Holiday starb 1959.
Holding hands at midnight, neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try.
Später gaben sich auch Stars wie Louis Armstrong und Chuck Berry die Ehre.
They're really rockin' in Boston, Pittsburgh, PA. It's the heart of Texas, San Francisco Bay.
Trotz des Erfolges hatten die Veranstalter immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Die Anwohner des wohlhabenden Ortes befürchteten Randale durch die Besuchermassen. 1960 eskaliert die Situation. Über 12.000 Jugendliche kommen am Festivalwochenende nach Newport. Frustriert, weil das Festival ausverkauft ist, provozieren die jungen Leute eine Massenschlägerei. Das Festival musste abgebrochen werden und fand im darauffolgenden Jahr nicht statt. Zeitgleich erscheint der Dokumentarfilm Jazz on a Summer's Day über das Newport Jazz Festival von 1958. Die Regie führte der Fotograf Bertram Stern. In satten Farben und detailverliebten Aufnahmen vom Publikum gelang es dem Regisseur, die lebendige und kreative Stimmung besonders eindrucksvoll festzuhalten. Der Film begründet auch den Mythos des Newport Jazz Festivals, der bis heute in die Gegenwart lebendig geblieben ist.
Up the lazy river, where the old mill runs. Up the lazy river, with the noonday sun.
Heute gilt das Newport Jazz Festival als das Event der Jazzszene schlechthin und zieht immer noch tausende musikbegeisterte Besucher in die idyllische Hafenstadt. Doch nicht nur Jazzfans finden sich jährlich in Newport ein, sondern auch die Folkszene hat hier ein neues Zuhause gefunden. Auf dem Höhepunkt seines Erfolges etablierte George Wein schon im Jahre 1959 das Newport Folk Festival. Für viele damals unbekannte Künstler waren Auftritte in Newport ein Karrieresprung. So auch für Joanne Baez, die zusammen mit dem Folkbaden Bob Gibson sang.
Mary, what you gonna call that pretty little baby? Ooh, pretty little baby.
Als ganz junger Mann trat Bob Dylan 1963 zum ersten Mal in Newport auf. Bis dahin eines seiner größten Konzerte.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning.
Ein paar Jahre später sollte eine Kontroverse unter Folkfans auslösen, als er die Bühne mit einer elektrischen Gitarre betrat. Danach ist in der Folkmusik nichts mehr wie früher. Die Folkbewegung driftet in Puristen und Modernisten auseinander und Dylan konzentriert sich in den Folgejahren auf Rock und Pop. Trotz mehrerer Pausen in den 70er Jahren zählt das Newport Folk Festival heute zu den ältesten und größten Folkfestivals in Amerika. Übrigens nahm Newport auch in medialer Hinsicht eine Vorreiterrolle ein. So veröffentlichen die Veranstalter und viele Labels bis heute gerne Live-Aufnahmen, um die Künstler zu featuren und für das Festival zu werben. Die Aufnahmen zählen zu den Klassikern des Jazz and Folk.
Oh, oh, what little moonlight can do. Oh. What little moonlight can do to you. You're in love. Your hearts are fluttering all day long. You only stutter 'cause your poor tongue just will not utter the words I love you. Oh, what little moonlight can do. Wait a while till little moonbeam comes peeping through. You'll get bold. You can't resist him and all you'll say when you have kissed him is ooh. What little moonlight can do. Oh. What little moonlight can do. Oh, ooh, ooh. What little moonlight can do to you. You're in love. Your hearts are fluttering all day long. You only stutter 'cause your poor tongue just will not utter the words I love you. Oh, what little moonlight can do. Wait a while till little moonbeam comes peeping through. You'll get bold. You can't resist him and all you'll say when you have kissed him is ooh. Oh. Oh. What a little moonlight can do.
Und passend zu Katharinas Beitrag haben wir jetzt die Live-Version von Billie Holiday's What a Little Moonlight Can Do gehört. Die Aufnahme stammt vom Newport Jazz Festival 1957.
Ja, man muss ja bedenken, also jenseits dieser großen Festival natürlich gibt es ja auch noch etwas kleinere lokale Musikveranstaltungen. Ich nenne es mal so, hier zum Beispiel in Tübingen fand nach einem Jahr Pause in diesem Juni wieder das zweitägige Rack Festival statt. Das war ein politisch umsonst und draußen Festival Und das diesjährige Motto war Bildung Tübingen macht schlau. Sarah, du warst für uns dort und hast dich mal erkundigt.
Das waren die Band Lingua Locker und ihr Publikum beim Wrecked Festival in Tübingen. Im dortigen Anlagenpark feierten dieses Jahr am 2. Juni-Wochenende wieder mehr als 15.000 Menschen zusammen. An zwei Tagen wurde auf drei Bühnen Live-Musik gespielt. Das Besondere am Wrecked?
Das Konzept, politisches, umsonst ein krassen Festival, das vereint einerseits, dass alle miteinander feiern können, egal ob sie viel oder wenig Geld haben. Andererseits fördern wir politische Bildung und Partizipation von Jugendlichen, was ich wirklich gut finde. Die Workshops hier sind wahnsinnig spannend.
Miriam Watson ist seit 2009 im Organisationsteam des Wrecked. Seit 2006 gibt es das Festival. Getragen wird es von dem Verein ACT, der sich der Förderung politischer Bildung und Partizipation Jugendlicher widmet. Eine Gruppe von rund 20 jungen Leuten plant das Festival und sorgt für die Vorbereitung. Beim Auf- und Abbau und während des Festivals sind aber weitaus mehr Menschen beteiligt.
Das ist auch was ganz Tolles. Wir sind eigentlich nur so 20, 30 Leute im Verein und das Festival wird jetzt von über 200 Leuten, glaube ich, hier mit aufgebaut und mit an den Theken mitgearbeitet. Und es sind alles auch Jugendliche, die hier, also vor allem Jugendliche, die hier einfach auch Spaß haben, auch sich ehrenamtlich zu engagieren. Und jetzt auch nur während des Festivals, weil sie vielleicht unter dem Jahr nicht so viel Zeit haben. Aber das ist auch ganz schön, wenn man dann so sieht, dass ganz viele mithelfen wollen.
Tagsüber wurden unterschiedlichste Workshops angeboten. Da ging es zum Beispiel um Jugendliche in der Politik, um die Rechte von Asylbewerbern, um Bildung im Kongo und in Peru. Gut besucht waren auch der Poetry Slam und der Radio Schnupper Workshop. Abends kamen dann die insgesamt 32 Bands zum Zuge und boten eine bunte Mischung aus Rock, Hip-Hop und Reggae. Und die ganze Zeit über sorgten viele junge Menschen gemeinsam dafür, dass das Wrecked erfolgreich über die Bühne ging. Das trägt zur besonderen Stimmung der Veranstaltung bei, meint auch Festivalbesucherin Tanja Hippler.
Es ist schon so eine total freundschaftliche Atmosphäre, die ganzen Menschen, die da mit ihren Ordnerbändchen rumlaufen, die sind alle im gleichen Alter und die kennen sich auch alle und es ist überhaupt nicht so stressig und krass durchorganisiert wie bei so kommerziellen Festivals. Also alles viel entspannter.
Am Ende war das Publikum zufrieden. Die Veranstalter planen unterdessen schon das Festival 2013. Das Wrecked behält seinen Platz im Tübinger Veranstaltungssommer.
We'd like to sing a song that was based upon this very great land in which we are now sitting and squatting upon.
If I wasn't is my favorite song, a song written about a year ago and included in our last album. A song for a girl that neither of us have met, but continue to look for, whose name is Emily. Dream I had pressed in organdy, clothed in crinoline of smoky burgundy, softer than the rain. I wandered empty streets down past the sharp displays. I as I walked on, and when you ran to me, your cheeks blessed with the night, we walked on frosted fields of juniper and lamplight. I held your you warm and near, I kissed your honey hair with my grateful tears. Oh, I love you,
Simon & Garfunkel mit For Emily Whenever I Find Her, live vom Monterey-Konzert 1967.
Ganz hier in der Nähe, in Ostfildern bei Stuttgart, fand im August ein Sommerfest der ganz besonderen Art statt.
Echt? Ja, jetzt hast du mich ein bisschen neugierig gemacht. Was war denn das Besondere daran?
Dort machten Menschen mit Handicaps, aber auch Langzeitarbeitslose und psychisch Erkrankte Bilderrahmen, Dekorationsobjekte und andere Geschenkartikel. Und 5 Personen nahmen außerdem an einer Malwoche teil. Das Thema des Ganzen war Merkmal was. Und die Bilder, die dabei entstanden, wurden dann auf dem Sommerfest für Chancengleichheit präsentiert. Und zwar auf einem jahrhundertealten Ziegenhof.
Das klingt ja interessant. Veranstalter war, glaube ich, die Arbeits- und Begegnungsstätte Wernau. Mikro-Europa-Reporterin Anne ohne Sorge am heißesten Tag im August.
Normalerweise bestimmen die Ziegen das Leben auf dem Hof Domäne Weil in Ostfildern. Heute grasen sie jedoch etwas abseits auf einer Weide vor dem Hof. Eine beschauliche Szene wie auf dem Land. Dann trete ich durch das offene Holztor in den Innenhof. Er ist etwa so groß wie ein Tennisplatz. Drumherum stehen Fachwerkhäuser und alte Bäume. Schlagartig ist alles anders. Strahlender Sonnenschein, das Thermometer zeigt 38 Grad im Schatten. Hier tummeln sich Menschen, sind nicht im Freibad. Der idyllische Bauernhof ist an diesem Tag mit bunten Farbtupfern übersät und strahlt eine ungemeine Freude aus. Auf dem ganzen Platz stehen Bilder an Hauswänden oder auf großen Staffeleien.
Das Besondere an dem heutigen Tag ist, dass wir 3 Sachen zusammenbringen. Einmal die Landwirtschaft, dann unseren sozialen Auftrag und dann die Kunst.
Sagt Marianne Hertle, die Leiterin der Arbeits- und Begegnungsstätte. In der offenen Scheune rechts von mir Bierbänke und Biertische mit einladenden weißen Tischdecken. Links von mir stehen 3 alte Fachwerkgebäude mit dicken Holzbalken mit einem überdachten Außengehege für die Jungziegen. Natürlich die Attraktion für die Kinder. Eines der Kinder ist Tom. Ihn haben nicht nur die jungen Ziegen, sondern auch mein Aufnahmegerät begeistert. Doch als ich ihn frage, wie er die Ziegen findet, wird er dann doch ein bisschen schüchtern. Nathan, wie hat dir das bei den Ziegen gefallen?
Gut.
Und warum hat dir das gefallen?
Weil wir so viele Ziegen haben. Und wie fandest du die Ziegen?
Gut.
Sonnenschirme schützen vor der brütenden Mittagshitze. Die meisten Menschen sitzen im Schatten. Einzige Abkühlung bringt ein leichter Wind vom Neckartal herauf. An der Theke gibt es Wein, Kaffee, Sprudel, selbstgemachten Kuchen und Ziegenkäse. Nebenan der Grill. Würziger Geruch von Gyros aus Ziegenfleisch liegt in der Luft. Ein Schmankerl probiere ich selbst. Eis aus Ziegenmilch. Mit Beeren- oder Stracciatella-Geschmack. Aber warum überhaupt Ziegeneis? Ein Mitarbeiter der Arbeits- und Begegnungsstätte erklärt es mir.
Zum einen ist Ziegenmilch leichter verträglich als Kuhmilch und deswegen besser für Allergiker geeignet und für Kinder und für Leute mit Laktoseintoleranz. Zum anderen wollen wir hier natürlich auch die Vorurteile gegenüber der Ziege ausräumen. Viele essen zum Beispiel Lamm, aber kein Ziegenfleisch. Und wir wollen hier eben auch zeigen, dass Ziegenmilch super lecker ist. Und deswegen gibt es bei uns auch Ziegeneis.
Das Eis schmeckt eigentlich gar nicht so ziegig wie erwartet. Wenn man nicht weiß, dass es Ziegeneis ist, dann merkt man es eigentlich fast gar nicht. Es schmeckt nach Beeren und nach Milch. Irgendwie anders, aber gut. Eine sehr willkommene Abkühlung. Inmitten der Gäste entdecke ich an einem Biertisch Sabine Merck. Die Künstlerin leitete die Malwoche Merkmal was. Wie sind Ihre Eindrücke?
Also es war eine ganz tolle Erfahrung, weil es geht ja darum, bei Merkmal was einfach zu zeigen, was sie für Stärke haben. Und die Leute sehen hier nur Bilder, aber es sind Wachstumsprozesse, weil die Malwoche so aufgebaut ist, dass gezielt Impulse von mir gesetzt werden, sodass die Menschen wirklich wachsen. Und sie entdeckt vor allem, was alles in ihnen steckt und sind hinterher wirklich durch die Reihe stolz, dass sie das geschaffen haben.
Die besonders gelungenen Bilder sind gerahmt, hinter Glas und an gut sichtbaren Stellen des Platzes auf Staffeleien platziert. Dort treffe ich einen der Künstler und Mitarbeiter der Arbeck, der bei der Malwoche mitgemacht hat. Stolz, aber bescheiden steht er neben den kreativen Bildern. Wie fühlt es sich für den Künstler an, ein Bild zu verkaufen?
Ja, ich dachte, das wäre nie möglich, dass sowas überhaupt einmal passiert. Dann bin ich natürlich auch stolz und das baut einen schon auf.
Und damit ist das Ziel des Organisationsteams aufgegangen. Das meint Vita Rietenauer, zuständig für die sozialpädagogische Betreuung in der Arbeits- und Begegnungsstätte.
Ich persönlich bin sehr zufrieden, wie es läuft, wie viele Leute der Weg hierher gefunden haben, trotz dieser Hitze. Und die Stimmung ist schön, das Interesse, die Gespräche, die stattfinden. Also das tut gut und wir sind zufrieden.
Eine Wasserflasche in der Hand streicht Vita Rietenauer über ihr sommergrünes Kleid. Die Freude über den heutigen Tag ist ihr ins Gesicht geschrieben. Viele Bilder sind bereits verkauft.
Also es war einfach auch so die Anerkennung, ne, der Künstler, Künstlerinnen für ihre Schaffenskraft, für die Aktivität in der Malwoche, dass ein Rahmen gefunden wird, wo wirklich auch einer größeren, großen Öffentlichkeit die Werke dargestellt und gezeigt werden können.
Geschäftsführerin Marianne Hertle ist mit ihrer Veranstaltung, der Vernissage kombiniert mit Landwirtschaft und dem sozialen Auftrag, zufrieden.
Ich finde, der Tag ist ein voller Erfolg. Die Sonne scheint, das ist ein Geschenk des Himmels. Das ist heute ziemlich groß ausgefallen, weil die Temperaturen recht hoch sind. Und die Leute freuen sich, die Leute unterhalten sich gut. Alles ist gut.
Bevor die Musik zu spielen beginnt, halte ich noch Frau Friedrich auf, die ein hier gekauftes Bild unter dem Arm trägt.
Mir hat es super gut gefallen. Die Bilder, die Menschen, das Essen. Rundum gelungen, würde ich sagen.
Rundum ein gelungener Tag mit Kunst, Sonne und dem guten Gefühl, dass heute alle das erreicht haben, was sie erreichen wollten. Und einem gratis Sonnenbrand für alle. Außer für die Ziegen natürlich.
Eine Reportage von Anne ohne Sorge über das Sommerfest für Chancengleichheit in Ostfildern.
Baby, please don't go. Now, baby, please don't go.
Kunst geht es auch in unserem nächsten Beitrag, Shishi, mit einem kurzen Überblick über die diesjährige Documenta, die 13. übrigens.
Am 16. September ist die 13. Documenta in Kassel zu Ende gegangen. Mit 860.000 Besuchern lockte diese weltweit bedeutende Ausstellung für zeitgenössische Kunst sogar 100.000 mehr Kunstinteressierte an als die Vorgängerschau 2007. Auch die Zahl der 300 Künstler markierte einen neuen Rekord. Die Documenta 13 stand unter der Regie der US-amerikanischen Kuratorin Karin Christoph Bakagiev. Das Leitmotiv lautete Collapse and Recovery, Zusammenbruch und Wiederaufbau. Antennen, also weitere Ausstellungsorte der Documenta 13, befanden sich in den afghanischen Städten Kabul und Bamian, in ägyptischen Alexandria und Kairo sowie in Banff in Kanada, ein Novum. Zu diesen Ausstellungen haben 187 Künstler Bilder, Druckgrafiken, Skulpturen, Performances, Installationen, Filme und Environments beigesteuert. Weitere 108 Teilnehmer waren durch Vorträge, Seminare, Kongresse, dichte Lesungen oder Schriften in der Dokumentarreihe 100 Notizen, 100 Gedanken beteiligt.
Wir befinden uns auf der 13. Documenta, einer der bedeutendsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Sie findet seit 1955 alle 5 Jahre in Kassel statt und zieht Menschen aus der ganzen Welt an. Unter dem Leitmotiv Collapse and Recovery, Zusammenbruch und Wiederaufbau, zeigt sie auch in diesem Jahr wieder die aktuellen Tendenzen der Gegenwartskunst. Laut Stadtverwaltung Kassel werden wie bei der Vorgängerschau im Jahr 2007 rund 750.000 Besucher erwartet. Doch was zieht die Menschen auf diese Ausstellung?
Weltweite moderne Kunst ist natürlich schön, einfach zu gucken, was pulsiert jetzt gerade im Moment.
Das ist ein bisschen Luxus für mich, mir dann ein Wochenende freizunehmen und hierher zu kommen und 2-3 Tage lang nichts anderes zu machen, als mich damit zu beschäftigen. Das hat natürlich auch eine gewisse Prominenz.
Documenta ist oder war immer schon ein Spiegel unserer Zeit. Da mache ich Fotos und gucke mir die Leute an. Interessant.
Ich bin eigentlich jedes Mal auf der Documenta. Viele Sachen sagen mir nichts, aber ich finde immer wieder Sachen, die ich ganz beeindruckend finde. Einfach Kunstwerke, die unkonventionell sind, Sachen, die aus dem Alltag herausgehoben sind und da plötzlich eine ganz andere Bedeutung erlangen.
Weil es für mich die Kunstausstellung ist, die einen Querschnitt über die moderne Kunst repräsentiert.
Die Stadt Kassel hat rund 194.000 Einwohner und liegt im Herzen des Bundeslandes Hessen. Normalerweise hört man von großen Kunstausstellungen in den Metropolen der Welt oder in den großen Städten Deutschlands wie München, Berlin und Hamburg. Wir haben die Besucher gefragt, warum gerade Kassel als Ort für die Documenta geeignet ist.
Das ist ja begründet in der Historie, sage ich mal. Ne? Der Arnold Oder hat das ja gegründet, also als Nebenläufer, glaube ich, zur ersten Bundesgartenschau. Und das ist dann Selbstläufer geworden im Laufe der Jahrzehnte. Und das ist einfach toll, weil Kassel dann ein besonderes Flair auch hat, sage ich mal, ist dann aus dem Provinziellen so ein bisschen raus.
Ich denke, die Vielfältigkeit der Ausstellungsorte, sowohl im Freigelände als auch in den Gebäuden.
Das hätte auch ganz woanders sein können.
Da ist es sogar ganz interessant, das dann mal in so einer Stadt zu machen. die sonst jetzt nicht so herausragend bekannt ist.
Die Documenta ist auch dieses Mal sehr vielfältig. Es geht um das Sammeln von Eindrücken, um das Dokumentieren, auch um politische Aktionen. Es geht um Kunst, bei der mehr die Idee zählt als das Endergebnis. Es geht um so viel. Hier ein paar Versuche der Besucher, die Documenta in einem Wort zusammenzufassen.
Anders.
Bunt. Abgefahrene, schrille Sachen.
Interessant.
Zeitgemäß.
Überraschend.
Facettenreich.
Aber viele fragten sich auch.
Ist das Kunst oder kann das weg?
Das muss jeder für sich entscheiden und die Documenta selber erleben.
Son, you gotta work late.
Sometimes I wonder how I'm gonna do. Ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama and papa told me, son, you gotta raise some money. The car, 'cause you didn't work late.
Sometimes I wonder how I'm gonna do. Ain't no cure for the summertime blues.
Ihrem Summertime Blues live vom Monterey Pop Festival 1967. Zuvor hörten wir einen Beitrag von Sarah Trudaju und Brigitte Theil zur diesjährigen Documenta in Kassel. Kommen wir nun zu einem kulturellen Ereignis in der Region.
Unter dem Motto Nicht schwarz, nicht weiß, sondern bunt fand Anfang August in Tübingen das dritte internationale Afrika-Festival statt. Dann wird Tübingen ein Wochenende im Sommer zum Treffpunkt für alle, die der afrikanischen Kultur angehören und denen durch das Festival ihre Heimat ein Stück näher gebracht wird. Es ist aber auch eine gute Gelegenheit für jedermann, um einmal in die afrikanische Kultur einzutauchen und sie ein bisschen besser kennenzulernen. Unsere Reporterin Liuba Osatjuc hat sich mit dem diesjährigen Stargast des Festivals unterhalten. Ja.
Traditionelle Musik stand am Anfang des dritten Afrika-Festivals. Vom 9. bis zum 12. August stellte sich die afrikanische Diaspora in ihrer zweiten Heimat in Tübingen vor. Langeweile war ein Fremdwort. Auf dem Tübinger Festplatz gab es einen bunten Afrikamarkt, ein vielseitiges Kinderprogramm und natürlich leckere Köstlichkeiten aus dem schwarzen Kontinent. Dr. Ibo war der bekannteste Künstler des Festivals. Der Schauspieler, Musiker, Komödiant und Märchenerzähler stammt ursprünglich aus dem Senegal, wohnt aber schon viele Jahre in Saarbrücken. Dr. Ibo beeindruckt das Publikum allein mit seinem exotischen Namen.
Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen allerseits. Mein Name ist Ibrahima Khalidou Rasoul Kharitouyalla, Sotubusin Kumonofen El Hadj Ibn Maged Papanyai Aka Akuna Matata. Aber man nennt mich Ibo.
Dr. Ibo nennt sich Doktor, weil er als Goethe- und Schiller-Begeisterter demonstrieren möchte, dass sein Programm intellektuell anspruchsvoll ist. Er erzählt nicht viel über sich und wenn, dann mit kurzen, aber sehr lebendigen Sätzen.
Ich kam vor genau 25 Jahren nach Deutschland, um hier Germanistik zu studieren und landete ausgerechnet in Saarbrücken. Dort habe ich dann eben auch weiter studiert und habe irgendwann mal meinen Weg gefunden. Ich habe dann gleich meine ersten Engagements beim Staatstheater in Saarbrücken bekommen und auch Filmrollen beim Tatort. Und als Geschichtenerzähler arbeite ich seit auch 25 Jahren.
Dr. Ibo ist fast das ganze Jahr irgendwo in Europa auf Tournee. Im Programm hat er spannende Märchen aus Afrika. Sie handeln von seiner Heimat im Senegal, vom Leben auf dem Dorf und über seine Vorfahren.
Ich erzähle meistens die Geschichten, zum größten Teil die Geschichten von zu Hause, die ich von meiner Großmutter überliefert bekommen habe. Die andere Seite, sagen wir mal, die andere Hälfte von meinen Geschichten, das besteht aus selbstersonnenen Geschichten.
Dr. Ibo war nicht das erste Mal zu Gast auf dem Tübinger Afrika Festival. Den ersten Teil seines vierstündigen Programms widmete er einer spannenden Geschichte. Ibo ist der perfekte Märchenerzähler. Mit einem Märchen über die Abenteuer eines Jungen in der afrikanischen Wildnis fesselte und faszinierte er nicht nur die Kinder. Am Ende der Geschichte stimmten alt und jung mit dem Künstler ein afrikanisches Volkslied an. Der Titel Semamaka. Über seine Märchenfiguren hat er Folgendes verraten.
Ich gucke immer so, dass ich meine Figuren sozusagen auslebe. Also wenn ich von meiner Oma erzähle,
dann bin ich auch eine Oma.
Und wenn ich zum Beispiel von Kindern rede,
weißt du was? Meine Mama, die war schon auch in Afrika.
Der zweite Teil des Programms war eine One-Man-Show zum Thema Ausländer in Deutschland oder wie man sich in der deutschen Gesellschaft verständigen kann. Dr. Ibo sagt, das Verständnis von afrikanischer Kultur in Europa, aber auch in Deutschland, sei sehr von Vorurteilen geprägt. Was im Fernsehen über Afrika zu sehen sei, Menschen mit Ländenschutz und mit einem Knochen in der Nase, seien schlimme Stereotypen aus der Zeit des Kolonialismus.
Durch dieses Programm versuche ich, das Ganze zu berichtigen, zurechtzubiegen. Das ist meine Mission, mein Auftrag hier. Ich möchte nur für Aufklärung sorgen. Denn wenn alles klar ist, dann gibt es überhaupt keinen Rassismus mehr.
Das dritte Tübinger Afrika-Festival war ein voller Erfolg. Nächstes Jahr werden sicher wieder viele große und kleine Fans auf den legendären Dr. Ibo und seine Geschichten warten. Und natürlich, um mit ihm das Lied Semamaka zu singen.
Micro Europa.
Micro Europa. Auch unsere Kollegin Christina Iwan war diesen August auf dem Afrika-Festival in Tübingen. In ihrem Beitrag geht es aber um die Reaktion der Besucher.
Felix ist gebürtiger Tübinger und ist seit dem ersten Afrika-Festival 2009 ein sehr großer Fan und jedes Jahr dabei. Er hat sich bereit erklärt, mit mir seine persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse und Empfindungen vom Festival zu berichten.
Also das Erste, was mir einfällt, ist natürlich der Stolz auf die eigene Kultur, den die haben. Da kommen Autos von der ganzen Region und noch weiter her. Aus denen steigen dann Frauen und Männer in Gewändern und Trachten aus, Teilweise weiß ich gar nicht, ob ich in Tübingen bin oder auf irgendeiner königlichen afrikanischen Hochzeit.
Das Besondere am Tübinger Afrika-Festival ist für Felix
vor allem die Möglichkeit, die afrikanische Kultur und Lebensfreude hautnah erleben zu können, mit der anderen Kultur in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und über die Unterschiede von Afrika und Deutschland zu reden und zusammen zu trinken und zu feiern. Ich fühle mich, als ob ich in eine andere Welt eintauche.
Besonders gefallen hat ihm die familiäre und entspannte Stimmung unter den Besuchern.
Der Rhythmus dieser Menschen hat mich fasziniert. Die Lockerheit, wie die Leute ohne Scheu tanzen. Während die Musik eigentlich nur Hintergrund ist, tanzen die Leute dann halt alleine für sich. Ist denen dann gerade egal. Dumm schauen tut dort eh keiner.
Felix konnte eine gewisse Nähe der Menschen untereinander beobachten. Auch der Zusammenhalt zwischen den Familien hat ihn beeindruckt.
Da waren viele afrikanische Familien, haben dort einen Ausflug gemacht mit ihren Kindern und haben denen dann Afrika ein Stück weit näher gebracht, denke ich mal. Die Kinder tanzten und spielten die ganze Zeit fröhlich herum, egal aus welchem Land die waren. Zwischendrin auch immer wieder weiße Kinder. Sonst konnte ich beobachten, dass die Afrikaner ihren Partnern stolz die afrikanische Kultur näher gebracht haben.
Auf keinen Fall fehlen darf beim Afrika-Festival die Küche mit ihren Leckereien und den für die europäische Nasen mitunter ungewohnt würzigen Düften.
Ich liebe die Gerüche vom Essen dort und natürlich das leckere Essen. Auch wenn ich jetzt kein großer Fan bin von Maden, habe ich die auf jeden Fall mal ausprobiert und es war eine tolle Erfahrung, auch wenn es jetzt nicht meine Leibspeise wird.
Auf meine Frage, ob es mal auf dem Festival ein besonderes Ereignis gab, woran er sich gerne zurückerinnert, schildert mir Felix zwei Momente, an die er heute noch zurückdenkt.
Lustig war es, als eine berühmte afrikanische Sängerin mit einer Eskorte vorgefahren kam und zu sehen, wie die afrikanische Jugend gejubelt hat, getanzt hat. Alle haben ihre Handys ausgepackt und gefilmt. Leider war das nur eine kleine Performance, weil dann die Hauptveranstaltung war dann in dem Club später am Abend. Interessant war auch eine Unterhaltung, die ich mit einem Geschäftsmann hatte, der Musikinstrumente verkauft. Er hat mir stolz jedes einzelne Instrument vorgeführt, sich anfassen lassen, hat mir was vorgespielt und mir ein bisschen was über die Geschichte von dem Instrument gezeigt.
Für Felix ist das Tübinger Afrika-Festival nicht nur irgendein beliebiger Event, den man halt mal besucht. Mittlerweile spürt er in sich eine Leidenschaft für die afrikanische Kultur. Er wünscht sich, diesen faszinierenden Kontinent live zu erleben.
Ich finde es toll, dass ich in Tübingen die Möglichkeit habe, ein Stück weit afrikanisches Leben zu erfahren, ohne dass ich rüberfliegen muss. Auch wenn ich aber jedes Mal halt ein größeres Verlangen habe, nach Afrika zu fliegen. Also demnächst muss ich es mal auf jeden Fall machen. Da ist dann das Afrika-Festival doch nicht alles.
Das Tübinger Afrika-Festival zieht seine Besucher jedes Mal wieder in seinen Bann und verleiht einem, wenn auch nur für ein Wochenende im August, das Gefühl, als wäre man Teil dieser Kultur.
Ich habe das Gefühl, dazu zu gehören. Irgendwie bin ich in diesem Moment stolz auf Afrika, auch wenn ich in Deutschland geboren bin und deutsche Eltern habe.
Jetzt haben wir ja schon ziemlich viel über lokale Events gehört. Eines der bekanntesten Festivals in ganz Europa ist aber das Wacken in Schleswig-Holstein. Jährlich kommen da so um die 80.000 Gäste und Metal-Fans auf dieses Metal-Festival.
Ja, dieses Jahr sorgte das Wacken allerdings auch für negative Schlagzeilen. Ein Besucher hatte sich auf seinem Campinganhänger schlafend gelegt und sich mit einer Plane zugedeckt. Er wusste aber nicht, dass sich unter dem Anhänger ein Notstromaggregat befand, aus dem das giftige Gas Kohlenmonoxid austrat. Der 22-Jährige erstickte im Schlaf.
Dieser traurige Vorfall zeigt, wie viel bei der Organisation eines derart großen Festivals bedacht werden muss und wie viel natürlich auch schiefgehen kann. Masterstudentin der empirischen Kulturwissenschaft Anna Kummer war dieses Jahr für den Shuttle-Service zum Wacken-Festival zuständig und kennt sich daher mit Organisation von Festivals bestens aus. Welche Aufgaben sie vor Ort zu bewältigen hatte und wie sie überhaupt zu diesem Job kam, erzählt sie Mikroeuropa-Reporterin Elisa Schwarz in einem Telefoninterview.
Ich habe eben angefangen zu studieren, wusste damals eigentlich auch schon ziemlich genau, dass ich irgendwann mal Richtung Kulturmanagement gehen möchte, was man jetzt mit dem Studiengang nicht unbedingt so direkt umsetzen kann, und bin dann auf das REC Festival in Tübingen gestoßen und bin einfach mal hingegangen und habe angefangen mitzumachen und war auch sofort sehr begeistert und bin dann für 3 Jahre auch dabei geblieben. Und habe da eben angefangen quasi mit Festivalorganisation, habe da die Helferkoordination gemacht und habe mich dann eben einfach, um es mal zu probieren, beim Wacken beworben. Ganz normal Initiative. Ich habe angerufen, sie gefragt, ob sie Praktikanten nehmen, und dann meinten sie, ja, ich soll ihnen das mal schicken. Dann habe ich das gemacht und habe dann eben 7 Monate lang ein Praktikum gemacht, habe meine Bachelorarbeit geschrieben und bin dann nochmal für 3,5 Monate angestellt gewesen in der Firma.
Und warum Wacken? Was ist für dich das Besondere an dem Festival?
Also, dass ich hingegangen bin, lag daran, weil ich zwar jetzt kein richtiger Hardcore-Metal-Fan bin, aber ich mag die Musik schon ganz gerne. Es hätte theoretisch auch jedes andere Festival werden können. Ich bin aber wirklich sehr, sehr froh, dass es Wacken geworden ist, weil das Team unglaublich nett ist, weil die Atmosphäre auch auf dem Festival entspannt ist und schön und die Fans total nett sind und weil es mir unglaublich viel Spaß macht, gerade auch da zu arbeiten.
Mhm. Ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, was du genau eigentlich an so einem Festivaltag im August machst. Kannst du uns deine Aufgaben näher beschreiben?
Also das unterscheidet sich zwischen dem Aufbau und dann dem Festival selber. Ich bin ja 2,5 Wochen vor Ort und im Vorfeld geht es vor allem darum, dass der ganze Platz, das Büro, die ganze Infrastruktur eben dann in meinem Bereich aufgebaut wird. Ich arbeite im Shuttle-Service vom Wacken Open Air, das heißt der Shuttle für die Bands. Ich shuttle auch nur Bands und VIP.
Das heißt, du hast und vor Ort Kontakt zu den Bands?
Ich habe sehr direkten Kontakt zu den Bands, weil ich sie eben alle shuttle, beziehungsweise die eben einen Shuttle bei mir anmelden und einen Shuttle brauchen, weil Wacken ja nun nicht besonders zentral liegt und wir alle Bands aus Hamburg zum Wacken bringen müssen und von ihren Hotels zum Festival dann eben natürlich auch wieder zurück.
Viele Studenten und junge Leute träumen ja eigentlich davon, nicht nur jetzt als Zuschauer und Fan dabei zu sein, sondern tatsächlich eben selbst bei der Festivalgestaltung Hand anzulegen. Ist es tatsächlich ein Traumjob, so wie ihn sich viele vorstellen?
Für mich zurzeit ja.
Warum?
Weil es mir unglaublich viel Spaß macht, sehr, sehr viel Stress ist, sehr wenig Schlaf und schon auch eine hohe Belastung, auch körperlich. Aber für mich irgendwo eine positive Art von Stress. Es ist ein unglaublich harter Job. Es ist ein Job, bei dem man absolut nicht unterschätzen sollte, dass niemand, der ein Festival organisiert, hat irgendwie etwas von einem Festival. Man ist da, um zu arbeiten und das sollte jedem bewusst sein. Es geht nicht um Bands gucken, es geht nicht um Bands irgendwie um Autogramme fragen, das tut man sowieso nicht.
Also ein richtiger Knochenjob.
Das ist es auf jeden Fall.
Kannst du zum Schluss vielleicht noch all denen einen Tipp auf den Weg geben, die selbst auch einmal sich auf den Weg machen wollen von Tübingen in die Welt des Eventmanagements?
Also ich kann sich empfehlen, vorher sich sowas zu suchen wie zum Beispiel das Rec Festival in Tübingen, weil das ein Umfeld ist, in dem man ganz viel lernt, in dem man in ganz frei in ganz viele verschiedene Bereiche gucken kann und rausfinden kann, ob dieser Job wirklich was für einen ist oder auch welcher Bereich von diesem Job was für einen ist. Auch das Wacken im Praktikanten.
Super, dann vielen Dank für den Tipp und vielen Dank für das Gespräch, Anna Kummer.
Nein, sehr gerne.
Langsam kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung. Damit aber bei eurem nächsten Festivalbesuch auch nichts schiefgehen kann, hat Mikro-Europa-Reporterin Leonie Maschke noch ein paar Survival-Tipps zusammengestellt. Alle natürlich selbst erprobt.
Die Planung.
Spontanität ist eine feine Sache. Bei den Vorbereitungen zu einem Festival aber völlig daneben. Hier heißt es planen. Die Reiseroute, die Ausrüstung, Essen und Trinken, die Freunde, die man mitnimmt. Eine To-Do-Liste wirkt vielleicht etwas spießig, hilft aber, den Überblick zu bewahren. Falls man dann doch etwas vergisst, flexibel bleiben. Irgendwo in der Nähe des Festivalgeländes wird es schon einen Supermarkt geben oder die freundlichen Zeltnachbarn helfen einem aus.
Das Camping.
Ist man erst einmal angekommen, heißt es, Zeltplatz suchen. Das kann dann auch schon mal 1-2 Stunden dauern, also geduldig bleiben. Legt man Wert auf seine Wertsachen, sollte man nicht an Wegen campen, an denen der größte Publikumstrom vorbeifließt. Zwischen oder unter Bäumen zu zelten ist nicht nur praktisch zum Befestigen von Wäscheleinen oder Planen, man kann sich auch den Regen- oder Sonnenschirm sparen.
Die Ausrüstung.
Ein funktionstüchtiges Zelt, ein warmer Schlafsack, Dosenfutter und Würstchen, Gaskocher und Grillgut, Bier und Trinkwasser, Kleidung in der modischen Zivilbild-Variante, Schuhe, die jedem Pogo-Kreis mitmachen und eine Packung Aspirin. Diese Dinge gehören zu jeder Festival-Grundausrüstung. Der alte Ghetto-Blaster, den man Ende der 90er Jahre in den Keller verbannt hatte, darf dann auch schon mal wieder ausgepackt und mitgenommen werden, um sich auf die Bands in voller Lautstärke einzustimmen. Die Empfindlichen sollten außerdem noch Ohrstöpsel mit einpacken. Und ihr braucht Gaffer. Viel Gaffer. Sehr viel.
Die Hygiene.
Auf die solltet ihr bei Festivals nicht allzu viel Wert legen. Die sanitären Anlagen sind selten die besten und abgesehen davon fällt es sowieso kaum jemanden auf, wenn man mal etwas strenger riecht. Dem Rest geht es nicht anders. Ansonsten, es lebe die Erfindung des Deos.
Das Festival.
Ihr seid auf dem Festivalgelände angekommen? Glückwunsch! Jetzt heißt es, sich den besten Platz zu erkämpfen, am besten in der Nähe der Bühne. Seine Lieblingsband nur auf einer großen Leinwand von den hinteren Reihen aus zu bejubeln, geht auch bequemer und günstiger vom heimischen Sofa. In diesem Sinne, übersteht es gut und viel Spaß!
war unsere heutige Mikro-Europa-Sendung zum Thema Summer Festivals. Die Redaktion hatte Ulrich Hägele, an der Technik war wie immer Olli Lichtwald.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fiebert schon der Festivalsaison 2013 entgegen.
Ihr könnt diese Sendung wie auch alle anderen nachhören auf unserer Homepage www.mikro-europa.de oder im Mediaarchiv der UB Tübingen. Hier findet ihr auch die Infos zur heutigen Musik.
Euch heute noch einen schönen und vor allem erholsamen Sonntag und vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt gleich geht's hier weiter mit dem Uniradio und der Sendung Ex Libris. Heute mit Karl-Josef Kuschel und Wilfried Zetzler über Dichter und Denker auf dem Tübinger Stadtfriedhof.